Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Sueño libertad para todos los que están secuestrados.
Ich träume von der Freiheit für alle, die entführt sind, singt der kolumbianische Sänger Juanesta. Denn in seinem Land werden tausende Menschen festgehalten und manche sogar schon seit Jahren. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Entführte und in kaum einem anderen Land der Welt dauert der Konflikt jetzt schon so lange an und hat so viele Tote gefordert und Menschen vertrieben. Kolumbiens unerklärter Krieg, die Hintergründe und wie sich das Kolpingwerk dort am Aufbau einer Zivilgesellschaft beteiligt, das ist unser Thema hier in Weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen.
Mordhauptstadt der Welt, dieser unrühmliche Titel, der haftete der kolumbianischen Stadt Medellin in den 90er Jahren an. Die zweitgrößte Stadt, die war Sitz des berüchtigten Drogenbosses Pablo Escobar und sie war auch die Heimat der sogenannten Sicarios, der jugendlichen Auftragskiller und sie war Schaltzentrale der größten und grausamsten paramilitärischen Blöcke Kolumbiens. Doch zu Beginn des neuen Jahrtausends, da änderte sich das Bild der Stadt. Medellin wurde plötzlich zur Vorzeigemetropole Kolumbiens. Und zwar dank mutiger Reformen des Bürgermeisters, der nämlich unter anderem viel Geld in Bildung, Kultur und Infrastruktur des Landes steckte. Sein Credo war so einfach wie wirksam: Jugendliche, die eine Ausbildung bekommen, die werden nicht kriminell. Anne Herberg war für uns dort.
Wir leben inmitten des Krieges, sind die Ausführenden eines Drehbuchs, das andere Hände schreiben. Wie lange noch sehen wir zu, wie um uns herum alles verfällt, alles stirbt?
Die Crew Sociedad FB7, eine der ersten Hip-Hop-Bands aus Medellin, rappt über die Stadt in den 90er Jahren. Pro Jahr gab es damals 6500 Morde. Das berüchtigte Drogenkartell von Pablo Escobar, gegnerische Banden, dazu die Guerilla, später die Paramilitärs, kämpften um wirtschaftlichen und politischen Einfluss. Sicarios, jugendliche Auftragskiller, waren ihre Handlanger.
In diesem Krieg hat es keinen Sinn, von Gut oder Böse zu sprechen. Die wirkliche Herausforderung liegt darin, Wege zu finden, um aus diesem Labyrinth zu entrinnen.
Schreibt damals ein gewisser Alonso Salazar. Der ehemalige Journalist ist heute Bürgermeister von Medellin. Über 5 Millionen leben in und um die Hauptstadt der Provinz Antioquia. Damit ist sie die zweitgrößte Metropole Kolumbiens und, laut Medienberichten, heute Vorzeigestadt in ganz Lateinamerika, dank mutiger sozialer Reformen.
Wir haben das Glück, dass wir jetzt zweimal hintereinander sehr engagierte und ehrliche Regierungen in Medellin hatten. Sie haben gemacht, was wir uns immer erhofft haben, Haushaltsgelder vermehrt in die Bildung zu stecken, in die Wiedereingliederung der Paramilitärs und Guerilleros in die Gesellschaft und in die Infrastruktur der Viertel. Dadurch wurde der Teufelskreis der Gewalt durchbrochen, aber wir balancieren auf einem schmalen Grat. Die größte Gefahr bleibt weiterhin der Drogenhandel, der eben ein großes Geschäft ist und alle Institutionen sofort wieder zerstören kann, genauso wie die Werte der Gesellschaft.
Sagt der Bürgermeister Salazar. Dabei weiß er ganz genau, das Bild vom sozialen Frieden hängt schon lange wieder schief. Calma Chicha. Trügerische Ruhe, so nennt man in Medellin die ersten Jahre nach 2003. In Medellin legten damals die ersten paramilitärischen Einheiten ihre Waffen nieder, dank großzügiger Amnestieangebote der Regierung unter Präsident Álvaro Uribe Vélez. Eine der Bedingungen war, nicht wegen Drogenhandels in die USA ausgeliefert zu werden. Inzwischen sollen rund 35.000 ehemalige Kämpfer die Waffen abgegeben haben. Gekaufte Kleinkriminelle seien viele davon gewesen, heißt es später im Bericht von Amnesty International. Bilanz 7 Jahre nach den ersten Demobilisierungen. Gegen keine 400 der ehemaligen Kommandanten wurde ein Verfahren eröffnet, verurteilt ist noch keiner. Die meisten Demobilisierten gelten als Handlanger, sollen wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft.
Manchmal ist man ja gar nicht schuld. Wir sind alle irgendwie Opfer. Wir mussten Befehle befolgen. Wenn du nicht schießt, dann wirst du selber erschossen.
Sagt Rodolfo. Er ist Ex-Guerillero der FARC. Und heute im Programm Frieden und Versöhnung, das Salazars Vorgänger Sergio Fajardo 2005 in Medellin geschaffen hat. Umgerechnet 140 Euro monatlich bekommt Rodolfo vom Staat, die normale Stütze für alle im Programm. Vor allem aber lernt Rodolfo jetzt, was Recht und Unrecht bedeutet. Und Mathe lernt er auch. Im CEPAR, dem Ausbildungszentrum für Frieden und Versöhnung, Teil des Programmes der Stadtverwaltung.
Wenn einer in so einer illegalen Gruppe ist, dann verliert er alle sozialen Netzwerke, vor allem aber jeden Sinn fürs Gesetz. Meine Waffe war mein Gesetz und mein Geldgeber, die Straße, meine Schule. Hier habe ich neu gelernt, was gesellschaftliche Werte sind. Das möchte ich weitergeben. Denn die Waffe abzugeben, das ist nur ein Schritt. Aber was man wirklich demobilisieren muss, das ist das Herz. Und das einzige Mittel dazu ist Bildung.
Sagt Cano, Ex-Parraco, wie er sich selbst nennt. Paramilitär war er 10 Jahre, 12. Er erinnert sich nicht mehr. Dann gab er die Waffe ab, lernte im CEPAR. Heute ist er dort Lehrer für Mathe und für Kultur der Gerechtigkeit. Die Schule ist ein einmaliges Pilotprojekt. Ehemalige Paramilitärs, Guerilleros und Bandenmitglieder lernen und lehren im selben Klassenraum.
Ich war 15 Jahre lang in einer Bande, die Los Triana heißt. Meine Frau war auch da. Wir haben Drogen und Waffenzeugs gemacht, die Viertel kontrolliert, da für Ordnung gesorgt gegen die Guerilla und so. Aber dann hatte ich keine Lust mehr und bin zum Bürgermeister gegangen. Der hat mir angeboten, ins CEPAR zu kommen und das gefällt mir. Ich will später studieren und mein eigenes Unternehmen gründen.
Julie, die neben Edwin sitzt, verzieht keine Miene. Obwohl ihr gerade klar wird, Edwin muss einer derjenigen gewesen sein, wegen dem sie 2001 aus ihrem Viertel Poblado Dos flüchten musste, wegen der Bande Los Triana. Die 22-Jährige ist Opfer, ohne jemals eine Waffe in der Hand gehabt zu haben, vertrieben durch den Bandenkrieg. Der Vater ihrer Tochter wurde von Paramilitärs ermordet und seine Leiche in den Fluss geworfen, weil er verdächtigt wurde, Guerillero zu sein. Jetzt holt auch Julie ihren Abschluss nach. Ihre 6-jährige Tochter spielt währenddessen im Separcito, der schuleigenen Kinderbetreuung. 30 Euro Kindergeld bekommt Julie vom Staat.
Ich hatte so viel Hass in mir. Ich habe nicht geredet, um mich geschlagen. Da waren immer diese Bilder der Vertreibung. Tote überall, lose Körperteile. Sie haben unsere Häuser verwüstet, mit dem Eispickel den Fußboden aufgehackt. Die Psychologen vom CEPAR haben mir sehr geholfen. Ich müsste verzeihen, haben sie gesagt, aber vergessen kann ich das nicht.
8-mal wurde sie vertrieben. Das bedeutet, 8-mal frieren auf der Straße, nicht wissen wohin, abfällige Blicke von den Passanten. Vertriebene, auch wenn es in Medellin 170.000 davon gibt, würden hier angesehen als Abschaum, als Dreck, sagt Julie. Sie lädt mich zum Mittagessen zu sich nach Hause ein.
Ja, und wie es weitergeht, das erfahren Sie gleich im zweiten Teil der Reportage von Anne Herbeck aus Medellin. 6.500 Morde, das war die Bilanz der kolumbianischen Stadt Medellin in den 90er Jahren. Die Stadt, die war Sitz des berüchtigten Drogenbosses Pablo Escobar und Heimat jugendlicher Auftragskiller. Doch dann kam zu Beginn des neuen Jahrtausends ein neuer Bürgermeister, der viel bewegte, vor allem mit der Demobilisierung der Guerilla und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche, so dass Medellin zur Vorzeigestadt in Kolumbien wurde. Im ersten Teil unserer Reportage, da hat unsere Reporterin eine solche Ausbildungsstätte besucht und ist der 22-jährigen Julie begegnet, die immer wieder von gewalttätigen Gruppen vertrieben wurde, insgesamt 8-mal. Und sie ist eine von 2 Millionen Binnenflüchtlingen in ganz Kolumbien und unsere Reporterin, die hat sie in ihrem jetzigen Zuhause in Medellin besucht.
Wir nehmen das Metrocable, die Medelliner Seilbahn, ein Prestigeprojekt der Stadtregierung. Eine Brücke, so heißt es, zwischen dem Stadtzentrum und den Elendsvierteln an den Berghängen über der Stadt. Endstation San Cristóbal, Comuna 13. Neubausiedlung La Montañita, gestiftet von Präsident Uribe persönlich. Geändert habe sich hier im Viertel aber nichts, sagt Julie.
Die fordern Schutzgeld für die Wohnungen, also die Paracos. Wer nicht zahlt, muss gehen. Aber die Wohnung ist gut, die Wände sind aus Beton. Da kommen die Kugeln nicht durch, wenn es Auseinandersetzungen gibt mit denen aus Flores. Die sind eigentlich okay, aber klar, wenn geschossen wird, dann kann niemand Rücksicht nehmen. So ist das halt. Ich kenne das auch nicht anders.
Nach Flores sind es nur 500 Meter Fußweg. Die Betonplatten, die dort stehen, sind dieselben wie in Julis Siedlung. Aber die sogenannten Gesetze werden von anderen gemacht. Die sitzen nun in einem leeren Zimmer. Es gehört einer Nachbarin. Ihre kleine Tochter springt ausgelassen zwischen den jungen Männern herum. Nur einer von ihnen ist älter als 25. Er blickt auf das Einschussloch in der Balkontür.
Wir verteidigen nur unseren Bezirk. Drüben in La Montanita sind Paramilitärs und die wollen hier Schutzgeld erpressen und Drogen verkaufen. Aber dagegen wehren wir uns. Solange wir überleben, werden wir uns verteidigen.
Luis Salvero ist der Boss, 40 Jahre, alt für das Leben, das er führt. Seine Geburt überlebte seine Mutter nicht, ist auf der Straße aufgewachsen, dann schloss er sich der Guerilla an. Später wechselte er zu einer paramilitärischen Einheit, die ihm 5 Millionen Pesos, 1.700 Euro Auslöse zahlte, damit er mit ihnen gegen eine andere paramilitärische Einheit in Medellin kämpfte. Später war er im Gefängnis, hat erlebt, wie Richter und Politiker mit den Paramilitärs zusammenarbeiten. Jetzt ist er wieder raus und hat gelernt, Gesetze werden von allen gebrochen. Wer es nicht tut, ist ein Idiot.
Als ich von dieser Demobilisierung gehört habe, wusste ich gleich, dass das Schwachsinn ist. Ich habe mir eine neue Gruppe zusammengesucht. Wir sind unabhängig. Die Paramilitärs sind unsere Feinde. Die wollen unser Territorium kontrollieren. Manchmal arbeiten wir mit der Firma zusammen, machen Drogenzeugs für die an der Grenze zu Panama. Aguilas Negras, schwarze Adler, haben die sich mal genannt. Mit denen sind wir befreundet, denn man kann ja nicht nur Feinde haben.
Was Luis Salvero erzählt, passiert in fast allen Comunas Medellins. Neue illegale Gruppen haben sich gebildet. Die Mitglieder sind größtenteils die Alten. Nur weiß niemand genau, wer sie heute kontrolliert, sagt Diego Herrera vom Sozialforschungsinstitut IBC.
Die Mordraten in Medellin erreichen mittlerweile wieder das Niveau von 2002. Fast 2000 gab es im letzten Jahr. Wir sehen eine klare Verbindung mit der Ausweisung Don Bernas in die USA. Er hat sich zwar demobilisiert, aber vom Gefängnis aus sorglos weiter die Fäden gezogen. Jetzt wurde A, eine Bedingung der Demobilisierung nicht eingehalten, und B, seit er außer Landes ist, sind die Kämpfe um seine Nachfolge als großer Capo, als großer Übervater ausgebrochen. Und die Banden und Paramilitärs haben dazugelernt. Niemand weiß mehr genau, wer welche Bande kontrolliert.
Don Berna war der Kopf der größten paramilitärischen Gruppe in Medellin. Im Mai 2008 wurde er gemeinsam mit 13 weiteren hohen Kommandanten an die USA ausgeliefert. Als Reaktion darauf, dass sie kurz zuvor die Verbindung zahlreicher Politiker aus dem Umkreis von Staatspräsident Uribe mit Paramilitärs öffentlich gemacht haben. Luis Salvero's Combo ist eine von 160 Banden, die derzeit in Medellin aktiv sind, so schätzt das Bürgerbüro für Menschenrechte. Darunter fänden sich auch zahlreiche Mitglieder, die offiziell ihre Waffen abgegeben haben, wie Fernando, Luis Alberos rechte Hand.
Ich bin auch in diesem Frieden- und Versöhnungsprogramm. Es gibt ja 140 Euro für Frieden und Versöhnung. Hab Wandbilder gemalt und Bäumchen gepflanzt und Bildungskurse besucht und so. Aber klar, wenn die aus La Montanita rüberkommen, was soll ich dann da machen?
Jeder fünfte Mord gehe auf das Konto ehemaliger Demobilisierter, so das Bürgerbüro. Und auch an der Praxis, vornehmlich Minderjährige neu zu rekrutieren, habe sich nichts geändert. Gruppensitzung bei Son Bata. Das Jugendzentrum liegt 200 Höhenmeter unter San Cristobal, auch in der Comuna 13. Doch hier fliegen Worte, keine Kugeln. Hip-Hop- und Tanzgruppen treffen sich hier. Das Son Bata wurde gegründet von Jugendlichen aus dem Viertel. Medina, einer der Rapper der bekannten Medellina Hip-Hop-Crew Sociedad FB7, arbeitet dort als Coach.
Wir haben mit dem Hip-Hop angefangen, weil wir öffentlich machen wollten, was in unseren Vierteln passiert. Mit Hip-Hop können wir zeigen, was wir drauf haben, mit Kunst, nicht mit Gewalt. Wir wollen in keiner Bande kämpfen, weil all unsere Kumpels, die das gemacht haben, sind inzwischen tot.
Zombata bekommt ein bisschen Geld von der Stadt. Vor allem aber finanzieren sie sich aus Spenden, Konzerten und ihrem eigenen T-Shirt und Musiklabel. John Jaime ist enttäuscht von der Politik der letzten beiden Bürgermeister. Um von der zu profitieren, müsse man erst kriminell werden, sagt er.
Die Regierung bezahlt diese Verbrecher. Die ehemaligen Kriminellen bekommen eine Stütze, die Ausbildung finanziert und werden überall unterstützt. Aber als normaler Jugendlicher hast du diese Möglichkeit nicht. Unsere Schulen sind schlecht, kaum einer kann sich ein Studium leisten. Heute studieren weniger als 2005. Diese Statistiken werden dann nicht gezeigt. Aber da beginnt der Kreislauf der Gewalt. Das ist es, was die Regierung nicht versteht.
Anne Herberg war das mit einer Reportage aus Kolumbien. Und das hier ist Sociedad FB7, eine der ersten Hip-Hop-Bands aus Medellin, die über die Stadt in den 90er Jahren rappt.
Muchos se lo saben. Vamos a acompañar aquí a la sociedad FB7. Esto que dice. Justificaciones transitan por el verso, dan valor al hecho. Al parecer, cada cual se libra por sus razones. Fluyen las condiciones, se diluyen certidumbres. Otras se rompen igual que rompen pieles los sonidos propios de explosiones. Equívocos mandatos, no importa quién esté en su plaza. El desarraigo marcha al ritmo de las botas de ciegos comandos. ¿Quién domina? ¿Quién es el dominado? Hablan de víctimas y victimarios. Cruda estrategia, fría la patria que no existe para muchos. Se otorgan llantos a las almas sin futuro. ¿Dónde vives cuando no hay espacio? Cuando el terruño se cubre de colores poco conocidos. Nada balados de lado a lado. Vienen los vientos que devoran cada poro. Encarcelan ilusiones para beneficio de la plusvalía tendenciosa que anda libre para ver caer, ver morir, ver caer, ver morir, ver caer, ver morir, ver caer, ver morir. Usan el tiempo, las herencias, es la tragedia intencionada para situarte en medio de los juegos, bárbaros juegos. Usan leyes para que más fuerte gane, es lo que viene, es lo que ha sido. Añoranzas cobran sentido cuando el miedo reina sin haber sido por votos elegido. Es un destino merecido. Cruzar el río no es prohibido para salir del laberinto.
¿Hasta cuándo?
Ver caer, ver morir.
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 En medio de la guerra nada es fácil. No. Cuento episodio para vivir. Reflejo del absurdo epílogo quiero salir.
¿Hasta cuándo ver caer?
¿Hasta cuándo ver morir?
No.
En medio de la guerra nada es fácil.
No.
Cuento episodio para vivir. Reflejo del absurdo epílogo quiero salir.
¿Hasta cuándo ver caer?
¿Hasta cuándo ver morir?
Se vienen las marchas, se han escuchado las cargas, ráfagas. No se describe cómo es que pagas. Hagas o no lo hagas, eres blanco, cruzadas, náufragas y harás. El cuestionamiento es fugaz, temor, tragarás iras. Con honor, valentía o torpeza, porque la crudeza no se explica aún en la mesa. Oigo política, oigo firmeza, esa basura como me estresa. En la excusa perfecta, frase predilecta, estoy alerta. El estrépito estremeció, no hay palabra para describirlo, solo comercio. El sostenimiento de ricos, el derramar sangre de otros. En la balanza al lado hay pocos, este es el duelo que no ha de esperar. Mano dura para golpear, corazón grande para llorar. Momentos lo han de corroborar, libertad para con elocuencia borrar. Más amplios desplazamientos a no parar, cobrar. La flor no nace para adorar, interrupción del ciclo vital. Ellas y ellos el medio fatal. Se hace criminal, desaparición, la noticia busca el canal. Pie de fuego el mundo rival, cubiertos por este mal. Si la guerra es contra la guerra,
el hombre sí que está mal.
¿Cuál editorial con escritos vagos? Porque me hablas de hombres buenos y malos. Pare de contar de ambos los muertos que ya son tantos. Falsos testimonios reales, cuando los medios y fachateses me hablarán con verdades. Yo vivo y maldigo por lo que digo. Esperaré mientras en el camino de gran virtud yo sigo.
FB7 en la mira, en el blanco fijo. Tú conmigo, en el blanco conmigo.
Tú conmigo.
¿Hasta cuándo?
Ver caer, ver morir.
¿Hasta cuándo?
Ver caer, ver morir.
¿Hasta cuándo?
Ver caer, ver morir.
¿Hasta cuándo?
En medio de la guerra nada es fácil. Cuento episodio para vivir. Reflejo del absurdo epílogo quiero salir.
¿Hasta cuándo ver caer?
¿Hasta cuándo ver morir?
En medio de la guerra nada es fácil. Cuento episodio para vivir.
Replego de lo absurdo, epílogo, quiero salir.
¿Hasta cuándo ver caer? ¿Hasta cuándo ver morir?
Sociedad FB7 aus Medellin, eine der ersten Hip-Hop-Bands aus Medellin, die über die Stadt und die Gewalt in den 90er Jahren rappen. Und um die Gründe für die Gewalt in Kolumbien, die da jetzt schon seit über 40 Jahren herrscht, geht es gleich hier in Weltweit nach den Nachrichten. Sie hören Domradio, die Sendung Weltweit. Um Kolumbien geht es heute Morgen hier. Ja, und seit den 1960er Jahren sind mehr als eine halbe Million Menschen gewaltsam dort ums Leben gekommen. Kolumbien ist nach dem Sudan und dem Kongo das Land mit den höchsten Zahlen an Binnenflüchtlingen. Es ist der weltweit am längsten andauernde bewaffnete Konflikt, in den Guerilla, paramilitärische Gruppen und Drogenhändler genauso verwoben sind wie zum Beispiel Streitkräfte oder Polizei. Und ja, die ursprünglich zugrunde liegenden politischen Konflikte, vor allen Dingen ging es damals um die Landverteilung, die haben sich mit den Jahren zu einem komplexen und scheinbar unentwirrbaren Knoten verwoben. Simone Lehmann ist Kolumbien-Expertin beim Kolpingwerk hier in Köln und auch in Kolumbien gibt es Kolpingsfamilien. Sie stehen also im engen Austausch mit ihren Kollegen in Kolumbien. Frau Lehmann, wer kämpft eigentlich da in Kolumbien gegen wen? Kann man das überhaupt noch so auseinanderhalten?
Ja, wie Sie ja gerade schon angedeutet haben, es ist eine sehr komplexe Situation. Die Akteure sind untereinander verwoben. Auch die Guerilla gibt es nicht mehr als eine Guerilla. Es gibt die FARC und die ELN und noch viele andere Splittergruppen mit unterschiedlichen Interessenslagen. Und einfach zu durchschauen ist das Ganze nicht. Und deswegen ist ja auch jetzt schon seit Monaten der Friedensverhandlungsprozess im Gange, der dann doch viele Akteure beinhaltet, leider aber auch nicht alle wichtigen Akteure mit ins Boot geholt hat. Und ja, die wichtigsten Akteure sind eben, wie Sie schon sagten, die sogenannten Guerillas, das ist vor allen Dingen die FARC, aber auch die ELN. Dann gibt es zahlreiche Paramilitärs, aufständische Gruppen, die unter anderem teilweise sich zusammengeschlossen haben in der AUC, aber auch nicht alle. Und natürlich sehr intransparent die Rolle des Staates, auch unterschiedliche Meinungen innerhalb des Staates, wie man diesen Konflikt nicht nur löst, sondern ob man diesen erst als Konflikt auch wahrnimmt. Also erst unter dem jetzigen Präsidenten wurde es offiziell als bewaffneter Konflikt erst auch anerkannt.
Die FARC ist vielen Menschen ein Begriff, auch international, weil sie viele, viele Menschen entführt haben. Bekanntestes Opfer in Anführungszeichen war Ingrid Betancourt, die viele, viele Jahre in deren Gewalt war. Die haben mal angefangen, es ging um Gerechtigkeit und Landkonflikte, also sozialrevolutionäre Ziele, wenn man das mal so sagen darf. Was ist daraus geworden, beziehungsweise worum geht es eigentlich heute in diesem Konflikt?
Also viele Jahre lang hat man eben gedacht, dass die FARC dieses Thema Landkonflikte, soziale Gerechtigkeit, Umverteilung doch weitgehend aus den Augen verloren hat. Im Vordergrund stand eben, oder aufmerksam wurde man auf die FARC vor allem durch die Entführungen, durch Attentate, durch aber auch ihre Verwebungen mit dem Drogenhandel. Und sie hat auch viel an Rückhalt in der kolumbianischen Bevölkerung verloren, eben auch die Auswirkungen durch Todesfälle, durch Vertreibungen. Aber interessant jetzt wiederum zu beobachten ist, dass im Friedensverhandlungsprozess, der eben seit Oktober initiiert wurde, die Verhandlungen laufen seit November 2012, als erster Verhandlungspunkt wiederum das Thema Land auf die Agenda gekommen ist, wo es wirklich wieder um die Landfrage ging. Und von daher haben sie ihr ursprüngliches Ziel wirklich nicht ganz aus den Augen verloren.
Mitverantwortlich für die hohen Gewaltraten sind aber nicht nur eben die FARC und die Links-Rebellenorganisationen, sondern auch die Paramilitärs. Was machen Paramilitärs in Kolumbien?
Ja, auch das ist leider nicht so ganz einfach zu beantworten. Ursprünglich waren die Paramilitärs gegründet als Verteidigungsgruppen, sowohl von den Großgrundbesitzern, aber leider auch von Drogenhändlern, die oft aber auch eine Personalunion darstellen.
Also so quasi auch extra legales Terrain, was die da betreten haben. Die haben sich an keine Gesetze oder Menschenrechte gehalten, sondern einfach Privatinteressen durchgesetzt.
Genau, sie haben Privatinteressen durchgesetzt. Ihnen spielt auch sehr in die Hand, dass es eben in Kolumbien eine weitgehende Straflosigkeit gibt. Also die Justiz vollkommen überfordert ist. Viele Gewalttaten erst gar nicht bemüht werden, aufgeklärt zu werden. Wenn sie dann aufgeklärt werden, gibt es auch noch zahlreiche leider korrupte Methoden, um, sag ich mal, die Haftbedingungen angenehm zu erleichtern für die, sag ich jetzt mal, großen Fische, die betrifft es ja hauptsächlich, aber eben auch erst gar nicht bis zu einer Urteilsspruch zu kommen. Und interessant ist leider auch, was noch sehr intransparent ist, die Verwebungen zwischen den Paramilitärs und den kolumbianischen Streitkräften. Auch da gibt es viele Beweise dafür, dass eben die kolumbianische Armee doch mit einem Teil der Paramilitärs gemeinsame Sache gemacht hat.
Und als wäre das nicht alles schon kompliziert genug, gibt es auch noch Einmischung von außen. Vor allen Dingen die USA rühren schon seit Jahrzehnten in diesem Konflikt mit rum, weil sie eigene Interessen haben. Welche sind das?
Neben den strategischen Interessen insgesamt, also insgesamt mehr Einfluss in Lateinamerika, eben auch gerade, sage ich jetzt mal, als einen großen Block gegen viele linksgerichtete Länder in Lateinamerika, doch die etwas rechtsgerichteten Länder wie Kolumbien mehr für die Belange, sage ich mal, des Kapitalismus, wie es kritisiert wird, mit ins Boot zu holen, ist es vor allen Dingen das Thema der Bekämpfung des Drogenhandels, was in den USA doch eine große Bedeutung einnimmt, auch den Kampf eben des Drogenhandels vor Ort in Kolumbien mit Hilfe von auch US-amerikanischen Streitkräften fortzusetzen.
Das heißt, die kolumbianische Regierung lässt sich auch gerne mal in die Regierungsgeschäfte reinreden oder diktieren von Seiten der USA.
So wird es wahrgenommen. Ich meine, wenn man jetzt die kolumbianische Regierung fragen würde, die würden das natürlich verneinen, vehement sogar. Aber es gibt dann immer wieder auch mal geringere Austauschprozesse, wo dann zum Beispiel die kolumbianische Regierung dann zugunsten oder auf Druck der USA dann einige wenige, sage ich mal, Strippenzieher des Drogenhandels in die USA ausliefern, damit denen dort der Prozess gemacht wird. Aber auch das trifft immer nur, sage ich mal, einige sogenannte Bauernopfer.
Nun ist das Kolpingwerk sehr präsent seit vielen Jahren in Kolumbien und natürlich an der Seite der katholischen Kirche. Welche Rolle spielt die katholische Kirche in diesem verwirrenden Konflikt? Kann die da als Mittler dastehen?
Sie versucht es auf jeden Fall immer als Mittler dazustehen unter verschiedenen, Aspekten und mit verschiedenen Methoden. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Nationale Kommission zur Versöhnung, die bei der kolumbianischen Bischofskonferenz angesiedelt ist, die sich für den Aussöhnungsprozess für einen nachhaltigen Frieden im Lande einsetzt. Andere Beispiel ist aber auch, dass die katholische Kirche auch in Deutschland verschiedene Organisationen in Kolumbien finanziell unterstützt, aber eben auch denen eine Stimme gibt, was sie auch dann gerade gegen Anfeindungen im eigenen Land auch stärkt.
Dazu zählen Sie als Kolpingwerk natürlich auch. Und um dieses Engagement von Kolping in Kolumbien geht es gleich hier in der zweiten Stunde in Weltweit. Sie hören Domradio, die Sendung Weltweit. Um das Land Kolumbien geht es heute Morgen hier. Und Kolumbien wird vielfach vor allen Dingen mit Drogen und Gewalt in Verbindung gebracht. Doch es gibt auch andere Seiten. Die Kölner Diözesansekretärin Sigrid Stapel und die Lateinamerika-Referentin des Kolpingwerkes hier in Köln, Simone Lehmann, die sind nämlich gerade dort unterwegs gewesen, in Kolumbien. Sie sind jetzt zurückgekehrt von dieser Reise und heute Morgen bei uns im Studio. Nochmal herzlich willkommen.
Danke.
Frau Stapel. Es wird viel davon abgeraten. Noch vor ein paar Jahren hat das Auswärtige Amt vor allen Dingen vehement vor Reisen nach Kolumbien gewarnt. Haben Sie sich unsicher gefühlt?
Nein, wir waren die ganze Zeit begleitet von unseren kolumbianischen Freundinnen und Freunden, die sehr auf unsere Sicherheit bedacht sind. Meine größte Angst in Kolumbien ist sowieso, bei einem Autounfall ums Leben zu kommen und nicht entführt zu werden. Die Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren schon sehr stark verbessert und man kann das Land gut bereisen. Man sollte bestimmte Regionen vermeiden, wie zum Beispiel die Region, in der die beiden Rentner letztes Jahr entführt worden sind.
Frau Lehmann, was haben Sie denn auf Ihrer Reise erlebt? Wo waren Sie? Was war das Ziel Ihrer Reise?
Wir haben uns hauptsächlich im Großraum Bogotá aufgehalten und in der Region Boyacá. Man macht sich da oft auch keine Vorstellungen in Deutschland von den Distanzen, einfach über Landweg. Die gleichen 200 Kilometer, gerade auch von Sigrid Stapel angedeutet, sind in Kolumbien wesentlich langsamer zurückzulegen aufgrund der Infrastruktur. Von daher waren wir vor allen Dingen in diesen zwei Hochlandregionen. Auch da ist vielleicht nochmal, viele haben mit Kolumbien hauptsächlich die Vorstellung von heißen Regionen, sei es am Strand oder eben auch von Regionen im Regenwald. Aber ein großer Teil Kolumbiens liegt halt auch auf Höhen weit über den 2000 Metern. Und das waren die Regionen, in denen wir jetzt hauptsächlich unterwegs waren.
Frau Stapel, was war denn das Ziel der Reise? Sie sind ja vom Kolpingwerk hier in Köln geschickt worden, um Ihre Brüder und Schwestern sozusagen in Kolumbien zu besuchen. Was war die Idee dahinter?
Frau Lehmann und ich sind beide in der Stiftung des kolumbianischen Kolpingwerkes tätig. Wir sind also sozusagen in dem Aufsichtsrat der Stiftung. Und deswegen dürfen wir jedes Jahr eben an der Aufsichtsratssitzung des Kolpingwerkes teilnehmen und gleichzeitig auch die Nationalversammlung des Kolpingwerkes Kolumbien besuchen. Und das nutzen wir dann natürlich auch, um die einzelnen Projekte der Kolpingsfamilien in Kolumbien zu besuchen.
Das ist ja ein schöner Nebeneffekt dieses Amtes. Kolumbien ist ein sehr armes Land, beziehungsweise es ist eigentlich reich, es hat nur ein Verteilungsproblem. Das heißt, der große Reichtum ist ungleich verteilt. Wie macht sich das bemerkbar? Wie äußert sich Armut in Kolumbien? Was haben Sie da beobachtet?
Also interessant ist, wenn man in den reichen Vierteln ist, sieht man ganz, ganz wenig von der Armut. Da meint man, man wäre in einem hochentwickelten mitteleuropäischen Land. Das gibt sogar dann weniger Bettler als bei uns in der Innenstadt. Wenn man dann in die Außenbezirke und in unsere Kolpingsfamilie fährt, dann kriegt man natürlich die andere Seite des Landes mit und sieht, wie sich die Armut da auswirkt. Ein großes Problem in Kolumbien ist die Landflucht. Und viele Menschen sind eben nach Bogota geflohen und leben dort in den Außenbezirken von Bogota unter sehr schwierigen Bedingungen.
Haben Sie diese Außenbezirke mal besucht?
Ja, unsere Projekte, die die Kolpingsfamilien machen, liegen halt in diesen Bereichen. Und die Mitglieder unserer Kolpingsfamilien sind eben die Betroffenen auch. Das sind eben die Menschen, denen es nicht gut geht in dem Land und die sich eben durch ihre Projekte versuchen, jetzt eine gute Existenzgrundlage zu schaffen.
Können Sie da mal Beispiele beschreiben? Was haben Sie da erlebt, wenn Sie Kolpingsfamilien besucht haben? Wie muss man sich deren Lebenssituation vorstellen? Wie ist deren Unterkunft? Was machen die? Wovon leben die?
Also es gibt zum Beispiel eine Kolpingsfamilie in Bogota, die lebt von Recycling von Müll. Die gehen hin und sammeln die ganzen leeren Flaschen, Plastikflaschen und so weiter und sitzen dann in einem großen Raum, den sie eben über das Kolpingwerk bekommen haben und sortieren den Müll. Die sitzen sozusagen auf dem Müll und sortieren das Ganze. In ländlichen Gebieten sieht die Armut natürlich nochmal anders aus. Da gibt es zum Beispiel eine Kolpingsfamilie, die sich spezialisiert hat auf das Schneidern von Arbeitskleidung. Da haben sich Frauen zusammengetan, die eben jetzt nochmals zu dem Existenzminimum der Familie beitragen.
Also auf jeden Fall eine spannende Reise mit vielen Aspekten, die man, glaube ich, als normaler Tourist nicht zu Gesicht bekommt. Frau Lehmann, was ist Ihre schönste Erinnerung an diese Kolumbienreise?
Also was ich halt grundsätzlich immer als eine der schönsten Erinnerungen wahrnehme in Kolumbien ist, gerade wenn man in Deutschland das Thema Gewalt hört, das gegenseitige Misstrauen, die Gefährlichkeit und da zum Kontrast steht einfach die Herzlichkeit, die Freundlichkeit und Wärme, mit der man empfangen wird, auch die Lebensfreude, wo man ja, ich meine, das Problem des Konflikts ist ein sehr ernstes Problem und jede Familie ist in einer Weise betroffen. Aber nichtsdestotrotz, den Leuten, denen wir begegnen, strahlt doch die Lebensfreude aus dem Gesicht. Sie engagieren sich nicht nur für ihre eigenen Belange, sondern auch für die Belange ihrer Gemeinschaft. Und das ist für mich immer wieder beeindruckend.
Frau Stapel, was nehmen Sie mit als schönste Reiseerinnerung?
Die Nationalversammlung des Kolpingwerkes. Für mich war es jetzt das dritte Mal. Das heißt, ich treffe auch viele Freundinnen und Freunde wieder. Das ist ein ganz schönes Erlebnis. Ich finde, dass der Nationalverband in Kolumbien sich unheimlich gemacht hat. Die haben sich sehr gut konsolidiert, haben ein ganz tolles Verbandsbewusstsein bekommen. Und was schön ist, wir als Kolpinger haben eben immer gemeinsame Zeichen und Symbole. Also es gibt zum Beispiel ein Kolpinglied, das dann in den verschiedenen Sprachen gesungen wird. Oder es gibt ein gemeinsames Gebet der Kolpingsfamilien. Und das sind so verbindende Symbole, die ganz wichtig sind für den Zusammenhalt.
Also schöne Reiseeindrücke, ganz, ganz viele schöne Erinnerungen von der Kölner Diözesansekretärin Sigrid Stapel und der Lateinamerika-Referentin Simone Lehmann. Vielen Dank. Sie hören Domradio weltweit. Der 30. August, der ist jedes Jahr der sogenannte internationale Tag der Verschwundenen und er soll an die vielen Menschen erinnern, die auf unerklärliche Weise verschwunden sind. Wobei Verschwinden ein ziemlich beschönigendes Wort ist, denn in Wahrheit wurden und werden diese Verschwundenen meist aufgrund ihrer politischen Einstellung inhaftiert, werden nicht selten gefoltert oder sogar getötet. Dieser Gedenktag an die Verschwundenen, der wurde 1981 von einer lateinamerikanischen NGO ins Leben gerufen, weil gerade in Lateinamerika während der Militärdiktaturen der 70er und 80er Jahre das sogenannte Verschwindenlassen unliebsamer Kritiker gängige Praxis war. Argentinien war dafür lange das bekannteste Beispiel, aber auch heute verschwinden noch unglaublich viele Menschen auf dem Kontinent, zum Beispiel in Kolumbien, dem Land mit dem längsten Bürgerkrieg der Welt. Anne Herberg berichtet.
Die Bars locken zum Feierabendbier, Straßenverkäufer legen Kartoffeln und Fleischspieße auf den Grill. Es wird Abend in Cúcuta an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze. Emilia blickt erst rechts, links die Straße hinunter, bevor sie den Rollladen vor ihr Schuhgeschäft sieht. Sie bittet, ihren wirklichen Namen nicht zu nennen.
Mein Bruder war noch ein Kind, kaum 18, als ihn damals 2001 aus unserem Dorf verschleppt haben. Er sei Informant der Guerilla, schrien sie. Aber das ist nicht wahr. Danach haben wir ihn nie wieder gesehen.
Emilias Bruder ist einer von schätzungsweise 50.000 Verschwundenen im kolumbianischen Bürgerkrieg, dem längsten der Welt. Es geht um Land, um Drogen, Kontrolle und Macht. Längst sind alle Konfliktparteien, Guerillagruppen, paramilitärische Todesschwadronen und der Staat selbst in schwerste Verbrechen verstrickt. Die Zivilbevölkerung gerät zwischen die Fronten.
Es heißt, sie haben ihn noch am selben Abend erschossen, mit 20 anderen Jugendlichen. Vielleicht haben sie die Leichen in den Fluss geschmissen, in Öfen verbrannt oder Krokodilen zum Fraß vorgeworfen, wie 1000 andere.
Wir werden dafür sorgen, dass die demokratischen Institutionen über die Bedrohungen triumphieren, die von der Kriminalität ausgehen.
Versprach der ehemalige Präsident Álvaro Uribe Vélez 2002 bei Amtsantritt. Seine Politik gilt auch Juan Manuel Santos, der ihn im Frühjahr 2010 ablöste, als Vorbild. Uribe ging militärisch gegen die Guerilla vor und handelte ein Demobilisierungsabkommen mit dem Dachverband der Paramilitärs aus. 35.000 Kämpfer sollen seitdem ihre Waffen abgegeben haben, dank großzügiger Amnestieangebote. Luis González ist Direktor der Sonderstaatsanwaltschaft.
Zum ersten Mal in der Geschichte Kolumbiens hören wir von Opfern und Tätern die Wahrheit über das, was passiert ist. 150.000 Menschenrechtsverbrechen sind ans Licht gekommen. Endlich wird damit begonnen, sie aufzuklären.
Dabei müssen allerdings nur Kommandanten mittlerer und hoher Befehlsgewalt Rechenschaft über ihre grausamen Verbrechen ablegen. Und sie erhalten dafür höchstens 8 Jahre Gefängnis im Austausch für Geständnisse. Über Vertreibungen, Massaker, Massengräber. Grau, unendlich, schwer hängt der Himmel über Bogotas Zentralfriedhof. Ein Stück Rasen, so groß wie ein Fußballfeld, ist aufgewühlt. Alte, namenlose Gräber sollen umgebettet werden. Dafür zuständig ist ECIAF, eine Gruppe unabhängiger Forensiker und Anthropologen. Etwa ein Dutzend Angehörige sind gekommen. Sie stehen um eine mit Schnüren und Messlatten gesicherte Grube. Manche wirken verschreckt, alle blicken auf Karin Quintero.
Das Verfahren für Gerechtigkeit und Frieden tritt die Rechte der Opfer mit den Füßen, während es den Tätern Geschenke macht. Bei der Personensuche läuft vieles schief. Das fängt schon bei der richtigen Aufnahme der Anzeige an, ohne die alles Weitere ungemein erschwert wird. Die Opfer werden gar nicht mit einbezogen in den Prozess, zum Beispiel nicht informiert, wenn Exhumierungen stattfinden.
Mehr als 3.500 Leichen hat die Staatsanwaltschaft in den letzten Jahren aus anonymen Gräbern gezogen. Doch weniger als ein Drittel davon wurde später auch identifiziert.
Immer wird nur auf die Anzahl der Exhumierungen verwiesen, aber kaum einer weiß, wer in den Gräbern liegt. Darum scheint es auch gar nicht zu gehen. Für eine wirkliche Aufklärung fehle der politische Wille, sagt Emilia.
Die Regierung sagt, es gibt jetzt keine Paramilitärs mehr. Das stimmt nicht. Sie sind weiter aktiv und haben sich zu neuen Gruppen zusammengefunden. Jedenfalls kontrollieren sie weiter öffentliche Behörden, haben Supermärkte, Taxiunternehmen. Man hört immer noch von Morden und Verschwundenen. Es ist sehr gefährlich, Verbrechen zur Anzeige zu bringen.
Emilias Familie wurde nun vorerst eine sogenannte administrative Entschädigung angeboten. 18 Millionen Pesos, knapp 7.000 Euro für ein Menschenleben. Emilia lehnte entrüstet ab.
Ich will, dass klar ist, dass mein Bruder kein Terrorist, kein Killer, kein Drogenabhängiger war. Er war ein guter Junge. Und ich will, dass Sie mir sagen, warum Sie ihn umgebracht haben und wer dahinter steckt.
Die Hinterbliebene eines Verschwundenen in Kolumbien, eine Herberg, hat mit ihr gesprochen. Ja, und wie sich das Kolpingwerk für die Versöhnung und den Aufbau einer Zivilgesellschaft in Kolumbien engagiert, das erfahren Sie gleich hier in Weltweit. Domradio, die Sendung Weltweit, hören Sie heute Morgen hier. Der Bürgerkrieg in Kolumbien ist der am längsten andauernde bewaffnete Konflikt weltweit. Guerilla, Paramilitärs, Drogenhändler, Streitkräfte und Polizei sind gleichermaßen beteiligt. Die Bilanz, die traurige Bilanz, muss man bis heute sagen, mehr als 200.000 Tote und über 2 Millionen Vertriebene im eigenen Land. Der seit 4 Jahrzehnten andauernde Konflikt ist zugleich das Entwicklungshemmnis schlechthin in dem Land, denn eigentlich ist Kolumbien ein reiches Land. Trotzdem ist die Armut groß, der Reichtum ist extrem ungleich verteilt. Das Kolpingwerk Kolumbien konzentriert sich daher vor allem auf das Thema politische Bildung, denn, so ist die Idee, nur eine starke Zivilgesellschaft, die kann ihre Interessen formulieren und natürlich auch Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Hier bei uns im Studio ist Simone Lehmann, sie ist Kolumbien-Referentin beim Kolpingwerk hier in Köln. Frau Lehmann, das Kolpingwerk engagiert sich für zivilgesellschaftliche Prozesse, dass die Menschen sich weiterbilden, für politische Bildung. Warum ist das nötig? Interessiert sich da keiner für Politik und Gesellschaft?
Ganz im Gegenteil eigentlich. Also das Interesse ist groß, aber man muss das in den Gesamtkontext von Kolumbien auch setzen. Über Jahrzehnte lang wurden quasi die Leute sozusagen klein gehalten. Es herrscht in Wirtschaft, Politik und in den Medien eine Oligarchie aus einigen wenigen sehr einflussreichen Menschen, deren Interesse es einfach nicht entsprach, sage ich mal, mündige Bürger zu erziehen, sondern die Leute wurden bewusst fehlinformiert, nicht informiert und über deren Köpfe hinweg entschieden mit vielen paternalistischen Programmen, also Programmen, wo den Leuten zwar hin und wieder was geschenkt wurde oder was finanziert wurde, wo die Leute aber nicht selber an ihren Bedürfnissen orientiert an ihrer Situation was ändern konnten. Und von daher engagieren wir uns schon in ganz klein darauf. Erstmal kann sich nur jemand wirklich engagieren, der, wie man so schön sagt, ein Sättigungsgefühl hat. Wenn im Vordergrund einfach der Überlebenskampf steht, bleibt politisches Engagement doch hinten angestellt.
Klar, wenn ich Hunger habe, habe ich keine Zeit, um Bücher zu lesen und Zeitung zu lesen.
Genau, und von daher geht es sich darum, erstmal den Leuten überhaupt zu erklären, was denn deren Möglichkeiten sind, in politische Prozesse mit hineinzuwirken, aber auch ganz als allererster Stelle die Stärkung des Selbstbewusstseins. Also die Leute sind wirklich damit aufgewachsen, mit dem Glauben, dass sie selber als arme Leute nichts beitragen können, weder zur Wirtschaft noch zur Politik noch zur Kultur. Und das ist so der erste Anknüpfungspunkt, den Leuten zu sagen, ihr seid sehr wohl was wert, es ist wichtig, der Staat muss sich für euch einsetzen, nicht umgekehrt. Und ihr solltet aber auch andererseits nicht darauf warten, dass der Staat eure Probleme löst, sondern euch selbst engagieren, um eure Probleme zu lösen.
Das ist hier für uns so selbstverständlich, dass wir uns äußern können, dass wir alle Möglichkeiten haben. In Kolumbien ist das nicht der Fall. Können Sie mal ein Projekt konkret vorstellen, wo man das sehr gut festmachen kann, diese Prozesse, die Sie gerade beschrieben haben?
Ja, so ganz konkret als Projekt kann man das vielleicht weniger vorstellen, aber zum Beispiel ein Ergebnis ist gewesen, dass sich sehr viel auf lokaler Ebene zum Beispiel Kolpingsfamilien engagieren, damit ihre Infrastruktur verbessert wird. Also wir sprechen wirklich, wenn wir von Armut sprechen, ist es eben kein Zugang zu sauberem Trinkwasser, keine Elektrizität vielleicht in ihrem Ort. Und da haben sich zum Beispiel Kolbingsfamilien dafür engagiert, dass in ihrer Gemeinde das Trinkwasser, die Infrastruktur dazu gebaut wurde. Und da sind sie ganz konkret einfach, nachdem sie, sage ich mal, an Selbstbewusstsein gewonnen haben und auch wussten, wo sind die Möglichkeiten, zum Beispiel Infrastrukturprojekte einzufordern, sind sie da ganz konkret zum lokalen Bürgermeister gegangen, haben die Beteiligungsprozesse, die auch durchaus existieren, meist aber eben leider nur auf dem Papier, eingefordert und konnten dadurch erreichen, dass sie jetzt sauberes Trinkwasser haben.
Das ist die Hilfe im ganz Kleinen vor Ort, damit die Menschen überhaupt erstmal vernünftige Infrastruktur haben. Sie arbeiten, hatten Sie eingangs erzählt, aber auch im Bereich der politischen Bildung und der Entwicklung einer Zivilgesellschaft. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Kurse, wo Menschen lernen, dass sie mündig sind, wie ein Staat funktioniert, wie man wählt, so ganz banale Dinge? Oder wie funktioniert das bei Ihnen?
Genau so sieht es halt eben auch aus. Also nachdem dieser erste Schritt der Steigerung des Selbstbewusstseins vollzogen ist, gibt es da doch schon verschiedene Module, also verschiedene Bildungsabschnitte sozusagen, in dem auf so allgemeine Sachen wie Menschenrechte aufmerksam gemacht wird, aber auch ganz konkret das politische System im eigenen Lande auf Rechtsgrundlagen aufmerksam gemacht wird, gleichzeitig aber natürlich auch auf Pflichten, denn jeder Bürger kann nicht nur Rechten ableiten, sondern auch Pflichten, und eine der Pflichten ist natürlich, sich an Wahlen zu beteiligen, und so wird erstmal so ein Bewusstsein überhaupt dafür geschaffen, und erst informierte Bürger können auch wirklich sich dann in die politischen Prozesse einbringen.
Wie wird das alles eigentlich von Seiten der Regierung gesehen? Sie haben auch eingangs gesagt, so ein unmündiger Bürger ist für gewisse Regierungskreise auch gar nicht mal so unpraktisch. Jetzt kommen Sie dahin und machen die Menschen zu mündigen Bürgern, die plötzlich anfangen einzufordern, Rechte einzufordern, sowas Freches. Wie sind da die Reaktionen? Wie ist das Ansehen von Kolping in Kolumbien?
Ganz pauschal kann ich das natürlich nicht sagen. Das kommt natürlich immer dann auf die jeweilige Gemeinde an. Auf nationaler Ebene sind wir dann doch so klein, dass wir da jetzt noch nicht als großer Störfaktor in dem Sinne wahrgenommen werden bei den Mächtigen. Aber auf lokaler Ebene, wie gesagt, es geht sich nicht darum, sage ich mal, Frontalopposition zu machen, sondern einfach auch gemeinsam am Interesse und Fortschritt der Gemeinde zu arbeiten. Konkret können wir das zum Beispiel machen. Wir waren in Boyacá, in einem kleinen Ortschaft zu Besuch bei der lokalen Kolpingsfamilie. Da war gerade ein Fest, wo der Bürgermeister auch eine Rede halten musste. Und als er eben dann von unserem Besuch erfahren hat, hat er sich zu uns begeben, ist mit uns in Kontakt getreten, hat nochmal gesagt, welche Bedeutung auch das Engagement in den Gemeinden der Kolpingsfamilien einfach auch hat. Und von daher ist es eher, dass man nach einer konstruktiven Zusammenarbeit sucht und, sage ich jetzt mal, gute Politiker wissen das durchaus zu schätzen.
Also ein durchaus freundschaftliches und kooperatives Verhältnis. Das Kolpingwerk in Kolumbien begann mit seiner Arbeit 1985. Heute gibt es 52 Kolpingsfamilien mit über 1000 Mitgliedern. Und was die da alles leisten, das hat uns Simone Lehmann vom Kolpingwerk hier in Köln dargelegt. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Sie hören Domradio weltweit. Kolumbien ist unser Thema heute Morgen hier. Ja, und Kolumbien ist weit weg. Was geht mich das an? Mag jetzt vielleicht so mancher denken, denn wir haben ja hier vor unserer Haustür genug eigene Probleme. Aber wir haben vielleicht mehr damit zu tun, als auf den ersten Blick ersichtlich. Im Jahr 2018 nämlich steigt Deutschland aus der Steinkohleförderung aus und der Bedarf, der wird dann zunehmend durch Importe gedeckt. Und diese Kohle, die kommt immer häufiger aus Kolumbien. Die Regierung dort, die hat sich nämlich zum Ziel erklärt, Kolumbien zu einem Land des Bergbaus zu machen und direkt ein paar neue Gesetze verabschiedet, die das fördern sollen. So können zum Beispiel ausländische Konzerne jetzt mit Vergünstigungen und Steuererleichterungen rechnen. Zudem gibt es neue Möglichkeiten, Bodenschätze und Rohstoffe auch in geschützten Gebieten zu fördern. Die Ansprüche an Umweltstandards, die wurden weiter zurückgenommen. Schutzbestimmungen für indianische Gemeinden wurden aufgeweicht. Es gibt also jede Menge Maßnahmen, die die Kohleförderung fördern sollen. Aber der umstrittene Energierohstoff, der fordert auch einen hohen Preis.
der hier bei uns in Deutschland auf keiner Stromrechnung auftaucht. Und was das für einen einzelnen Menschen bedeuten kann, habe ich von Luis Rojas erfahren.
Eines Tages im Morgengrauen musste ich fliehen, im Kofferraum eines Autos. Ich hatte nur das, was ich am Leibe trug, die dreckigen Kleider von der Arbeit, sonst nichts. Ich habe meine Arbeit verloren, alles, was ich mir aufgebaut habe, meine Freunde, alles.
Luis Alberto Rojas ist ein Vertriebener. Alles musste er zurücklassen, denn dort, wo er lebt, gibt es große Steinkohleressourcen, vielleicht die größten in ganz Lateinamerika. Und Luis hatte sich gewehrt, gemeinsam mit anderen aus seinem Dorf, gegen den Ausverkauf seiner Heimat an multinationale Konzerne.
Im Jahr 2002, von Januar bis März, musste ich miterleben, wie so viele Freunde und Bekannte, die sich engagierten, aus meinem Dorf getötet wurden. Irgendwann musste ich gehen, meine Familie und ich. Wir haben diesen psychischen Druck nicht mehr ausgehalten.
Luis ist einer von rund 4 Millionen Flüchtlingen im eigenen Land. Das sind die höchsten Zahlen weltweit. Sie sind Folge eines jahrzehntelangen Konfliktes und nach wie vor sind Einschüchterung und Vertreibung in Kolumbien gängiges Mittel, sich unbequemer Kritiker zu entledigen. In Luis Heimat, der Region Catatumbo im Nordosten Kolumbiens, werden rund 300 Millionen Tonnen Steinkohle unter dem dichten Urwald vermutet. Und die Regierung hat multinationalen Konzernen bereits die Erlaubnis gegeben, dort abzubauen. Die Folgen könnten fatal sein, fürchtet die Anwältin Julia Adriana Figueroa.
Si esto se llega a dar.
Dann wird es zu einer der größten Vertreibungen von Bauern und Indigenen kommen. Das Wasser wird verseucht, Pflanzen und Tiere werden sterben, die Menschen werden ihre Lebensgrundlage verlieren. Nachwachsende Rohstoffe verschwinden, es wird kein Leben mehr geben.
Julia gehört zum Anwaltskollektiv Luis Carlos Pérez, das die Menschen in der Region unterstützt. Denn laut Gesetz dürfen die Ländereien der Kleinbauern und der indianischen Gemeinden dort nicht einfach veräußert werden. Doch immer öfter wird dieses Gesetz wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Proteste gegen diese Praxis werden mit Gewalt, Bedrohungen verschwinden lassen und extralegalen Hinrichtungen beantwortet, sagt die Anwältin.
Créeme que todos los casos los desaparecidos forzosamente aparecen muertos.
Verschwundene finden wir irgendwann tot auf. Wir finden ihre Leichen in den Flüssen, verbrannt, gefoltert. Wir finden sie mit gebrochenen Armen und man kleidet sie wie Guerillas, damit es aussieht, als würden Aufständische getötet. Bis heute bleiben solche Verbrechen zu 98% unbestraft.
Darum wird das Anwaltskollektiv, das sich für die Menschen in der Region Catatumbo engagiert, auch von deutschen Organisationen unterstützt. Denn letztlich sei auch Deutschland mit seinem Energiehunger für diese Verhältnisse mitverantwortlich, sagt die Referentin Susanne Breuer. Bereits heute ist Kolumbien zweitwichtigster Steinkohlelieferant für Deutschland.
Und es ist wichtig zu wissen, dass ein Großteil der Kohle, die in Kolumbien bereits abgebaut wird im Norden, nach Deutschland exportiert wird. Und in Deutschland wird ja die Steinkohleproduktion eingestellt. Und insofern wird Deutschland die Kohle demnächst zunehmend auch aus anderen Ländern, unter anderem auch Kolumbien, importieren. Und deswegen sehen wir einen direkten Zusammenhang zwischen der Menschenrechtssituation in der Region und was dort passieren wird. Und auch hier in Deutschland, der Industrie, aber auch den Verbrauchern letztendlich.
Doch Kohle aus Kolumbien ist günstig. Dass ihre Gewinnung in Kolumbien einen anderen hohen Preis fordert, steht in Deutschland auf keiner Stromrechnung. Und solange der Bedarf an Steinkohle besteht, werden in Kolumbien die wirtschaftlichen Interessen allem übergeordnet. Dass sich dort unter dem neuen Präsidenten etwas ändern wird, glaubt keiner. Seit August 2010 ist Juan Manuel Santos an der Macht, aber auch Luis Alberto Rojas, der sich mittlerweile selbst in einem Verband für andere Vertriebene engagiert, ist skeptisch.
Álvaro Uribe ist für die jetzige Situation verantwortlich. Er hat die sozialen Bewegungen und Bauernvereinigungen massiv eingeschränkt an den strategischen Orten, die für die Industrie und die multinationalen Megaprojekte interessant sind. Santos war damals sein Verteidigungsminister. Er war seine rechte Hand. Jetzt ist er Präsident. Wir können nur abwarten und schauen, was passiert.
Wir Sie hören Domradio weltweit. Um Kolumbien geht es heute Morgen hier. Und dass wir Deutschen durchaus was mit den Missständen in Kolumbien zu tun haben, das haben wir soeben schon gehört hier bei uns in weltweit, als es um die mehr als zweifelhaften Umstände beim Abbau von Kohle ging. Kohle, von der wir hier in Deutschland profitieren. Kolumbien steht also mit seinen Problemen nicht isoliert da und darauf versucht man auch hier im Kolpingwerk in Köln immer wieder aufmerksam zu machen und versucht sozusagen die Brücke zwischen Deutschland und Kolumbien zu schlagen. Und dafür verantwortlich ist die Kölner Diözesansekretärin Sigrid Stapel. Sie ist hier bei uns im Studio, hat soeben schon von den Eindrücken ihrer Kolumbienreise erzählt. Frau Stapel, wie genau funktioniert diese Partnerschaftsarbeit von Kolumbien? Was machen Sie da?
Also die Partnerschaftsarbeit wird verantwortet von ganz vielen Ehrenamtlichen im Kolpingwerk Diözesanverband Köln. Die gibt es eben seit über 27 Jahren, seit dem Bestehen des Kolpingwerkes Kolumbien. Und was wir machen, ist, dass wir ganz viel Informationen auch über Kolumbien an unsere Mitglieder in den Kolpingsfamilien weitergeben. Es gibt eine sehr starke Tradition bei uns im Kolpingwerk Köln, eben auch für die Projekte Gelder zu sammeln. Aber gleichzeitig informieren sich eben auch die Kolping-Mitglieder sehr intensiv über Kolumbien. Wir haben zum Beispiel einen Projektkatalog erstellt, in dem auch Informationen über Kolumbien enthalten sind. Wir haben eine Ausstellung zu Kolumbien erstellt, den sich die Kolpingsfamilien, aber auch Pfarrgemeinden ausleihen können. Wir haben eine PowerPoint-Präsentation zu Kolumbien gemacht, in der wir auch über die ganzen politischen Hintergründe informieren und haben eben einen Koffer gemacht mit ganz vielen Materialien zur Bildungsarbeit bei uns in Deutschland.
Das heißt aber, Ihre Intention ist zum einen natürlich Spenden sammeln, um die Projekte vor Ort in Kolumbien zu unterstützen und zum anderen Aufmerksamkeit schaffen für die Missstände oder überhaupt erstmal Interesse für dieses Land zu schaffen. Auf welche Reaktionen treffen Sie da? Sind die Menschen interessiert? Sagen die, was geht mich das an? Ich habe meine eigenen Probleme. Was erleben Sie da?
Also das kann man allgemein im Kolpingwerk feststellen, dass es ein ganz großes Interesse an Entwicklungszusammenarbeit gibt und an Begegnungen auch mit anderen Ländern und dass sich die Kolping-Mitglieder sehr stark als weltweite Bewegung verstehen. Also das sind dann nicht irgendwelche Menschen, sondern das sind tatsächlich die Brüder und Schwestern aus dem Kolpingwerk. Und das denke ich sehr speziell auch für diesen Verband, diese Verbundenheit. Und dass man auch das Gefühl hat, wir können ganz viel lernen von dem, was auch im Kolpingwerk Kolumbien gemacht wird. Also es ist keine einseitige Unterstützung, sondern es ist tatsächlich eine Partnerschaft, das mit ganz großem Interesse gesehen wird. Wie wird da auch der Kolping-Gedanke weitergelebt? Wie kann man gemeinsam auch was verändern, auch an der weltweiten Situation? Zum Beispiel der Einsatz für die Millenniumsziele ist was, was uns sehr stark vereint und wo wir auch gemeinsame Projekte dann haben des Kolpingwerkes Kolumbien und hier bei uns.
Sie sind in Kolumbien unterwegs gewesen, haben uns soeben schon von Ihrer Reise berichtet. Was ist das bedeutsamste Projekt oder das Schönste, was Ihnen jetzt gerade noch in Erinnerung geblieben ist, was Sie am meisten beeindruckt hat?
Also ich finde jedes einzelne Projekt ganz wertvoll. Das Kolpingwerk Kolumbien macht die vielen kleinen Projekte auch aus, die bei uns auch oft gar nicht so gesehen werden. Wo ich ganz fasziniert bin, auch vor allen Dingen von der Kraft der Frauen, die es da gibt, die Lust haben, ihr Leben weiter zu gestalten, die ganz viel persönliches Interesse mitbringen und selber auch sagen, wie sehr sie von dieser Bildungsbewegung Kolping auch profitieren. Ganz stolz sind die Kolping-Mitglieder bei uns in Köln auf die Schule in Mariquita, die wir seit Anfang an unterstützen, die ganz klein angefangen hat mit einem Kindergarten und jetzt eben bis zum Abitur weitergeführt wird. Und wir planen jetzt da auch noch eine Fachschule drauf zu satteln. Und auf das Gemeinschaftszentrum in Usme, in einem Stadtteil von Bogota, das ist auch ein Projekt, was wir schon seit Jahrzehnten begleiten.
Sie haben soeben gesagt, dass es keine Einbahnstraße ist, dass wenn Sie nach Kolumbien reisen oder sich mit denen austauschen, dass Sie auch hier in Deutschland was von den Kolumbianern lernen. Was lernen Sie von denen? Was haben Sie so im Laufe der Jahre da mitgenommen von diesem Austausch?
Also bei uns ist ja Kolping ein sehr traditioneller Verband, also im guten Sinne, mit einer langjährigen Tradition, aber auch einem sehr hohen Altersdurchschnitt. Das ist in Kolumbien natürlich anders. Es ist ein sehr junger, weiblich geprägter Verband. Das ist natürlich schön für uns auch nochmal zu sehen und auch nochmal ein gutes Vorbild. Und es ist natürlich in Kolumbien nochmal so, dass da sehr stark dieser Gedanke Hilfe zur Selbsthilfe gelebt wird. Und was ich nochmal toll finde, ist nochmal zu sehen, wie Bildungsarbeit auch nochmal Menschen weiterbringt. Das ist bei uns auch der Fall, aber wird nochmal anders gelebt.
Viel lernen und viel abgucken kann man voneinander. Die Brücke zwischen Kolumbien und Köln schlägt die Diözesan-Sekretärin Sigrid Stapel schon seit Jahren für das Kolpingwerk hier in Köln. Und wenn Sie diese Projekte vom Kolpingwerk unterstützen möchten, dann finden Sie alle Daten, Infos und Spendenkonten bei uns im Internet unter www.domradio.de. Da haben wir auch auf die Projekte des Kolpingwerkes in Kolumbien verlinkt. Und Ihnen, Frau Stapel, und Ihnen, Frau Lehmann, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Und das war Domradio weltweit. Kolumbien war unser Thema heute hier und wie sich das Kolpingwerk dort am Aufbau einer Zivilgesellschaft beteiligt und so zu Versöhnung und Entwicklung beiträgt. Alles nachhören können Sie wie immer nochmal bei uns im Internet unter www.domradio.de. Da finden Sie auch alle weiteren Informationen zu dem Thema sowie Links zu den Projekten von Kolping. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Domradio Mittag und den aktuellen Themen vom Tag. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage tschüss, bis bald.